Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Bleib gesund, liebe Gemeinde, wie oft haben wir diesen Wunsch schon gehört oder selbst gesagt. Gesundheit ist das höchste Gut, so heißt eine viel zitierte Alltagsweisheit. Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, das sagt ein Philosoph, nämlich Arthur Schopenhauer. Und Goethe hat in Gedichtform gesagt, was nützt mir der Erde Geld, kein kranker Mensch genießt die Welt. Kein Wunder also, dass wir alles Erdenkliche unternehmen, um gesund zu werden oder noch besser gesund zu bleiben. Gesundheitsvorsorge, Gesundheitskurse, Gesundheitsdiät, Gesundheitsbett, Gesundheitsschuhe, Gesundheitsohrringe, Gesundheitsernährung, es gibt sogar Gesundheitswochen und, was ich noch nie vorher gehört habe, es gibt sogar ein Gesundheitswetter, was auch immer das ist. Aber was ist eigentlich Gesundheit? Ist Gesundheit das Fehlen von Krankheit? Gibt es vielleicht auch so etwas wie eine Gesundheit in der Krankheit? Oder gibt es eine Krankheit in der Gesundheit? Sind manche Gesunde krank und manche Kranke gesund? So hat schon der griechische Philosoph Platon gemahnt, die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Und es gibt ja so Redensarten, wie die sagen, Gesundheit allein macht nicht glücklich, aber auch, wer ungesund lebt, lebt immerhin. Oder keiner ist nur gesund oder keiner ist nur krank. Wann ist also der Mensch gesund, wann ist er krank? Für eine Antwort auf diese Frage kann uns diese Erzählung von der Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda helfen. Dieser Kranke hat vier Dinge erlebt. Er wurde gefunden, er wurde geheilt, er wurde gerettet und er wurde gesandt. Wir haben es vorhin gehört, diese Geschichte im Johannesevangelium, ein Mann in einer hoffnungslosen Lage. Vielleicht haben Sie diese Klage noch im Ohr, wie dieser Mann zu Jesus sagt, ach Herr, ich habe niemand. Ich habe niemand und dabei waren unzählige Menschen in Jerusalem. Es war eines der großen Wallfahrtsfeste, in und um den Tempel drängten sich die Massen, es wurde getanzt, gegessen, gelacht, erinnert man sich an die großen Taten Gottes, es ging dort zu, fast wie auf dem Oktoberfest. Und ganz in der Nähe von diesem bunten Treiben das ganz andere Bild, die Schattenseite. Das Gesundheitszentrum mit 5 Hallen um den Teich Bethesda. Gewaltige Säulen trugen die Dächer. Man hatte einiges investiert für die Kranken. Und ein wohlklingender Name hatte dieses Haus auch, Bethesda. Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Die Schwerkranken, die chronisch Kranken, die unheilbar Kranken, sie lagen dort auf ihren Matratzen, sie warteten auf ein Wunder. Und da war einer, von dem erfahren wir, dass er 38 Jahre lang schon so krank war. Ein halbes Menschenleben, wenn wir heute zurückrechnen, damit er nicht mehr abhängt. Welches Jahr hätten wir? 38 Jahre früher? Ich warte. Mathematik für die Klasse? Sehr gut, 1981. Ja, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt. Also, das heißt, unglaublich lang quält sich dieser Mensch mit dieser seiner Krankheit, Behinderung. Wir wissen nicht, war das seit Kindheit, später eine Krankheit, ein Unfall. Aber man kann sich vorstellen, dass dieser Mann sicherlich alles versucht hat, was in seiner Macht war. Dass er Spezialisten konsultiert hat, dass er überall hinging, keiner konnte ihm helfen und immer wieder dieser Satz, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und dann erfährt er von diesem Teich Bethesda und dann liegt er in einer dieser Hallen in dieser Bethesda-Klinik einer hoffnungslosen Situation. Nur wer ganz nah war an dieser Wasserquelle, an diesem Teich, der hatte eine Chance, dort in diese heilenden Quellen im Teich zu gehen, wenn sie sprudeln. Aber er kommt nie rechtzeitig hin. Er hat ja niemand. Und dann passiert das Unglaubliche, das Unerwartete, er wird gefunden. Und zwar nicht von irgendjemand, sondern er wird erstens gefunden von Jesus. Jesus, wird er berichtet, geht auf dieses Fest, dieses Wallfahrtsfest. Er will dort sein, wo Gott gelobt und gepriesen wird. Aber Jesus ist eben auch da, wo gelitten und gebangt und geweint wird, wo Menschen sich auf der Schattenseite des Lebens befinden. Und dann heißt es ein ganz lapidarer Satz, Jesus sah den Menschen. Jesus sah den Menschen, den Mann. Das heißt, Jesus hat ihn im Blick. Diesen einen, der sonst niemand hat, den hat er im Blick. Jesus ist diesmal den anderen Weg gegangen, dorthin in die Stadt, den Weg über diese Klinik dort vorbei. Und er sieht diesen Mann. Und dann stellt er ihm diese Frage, willst du gesund werden? Und er sagt eben, Herr, ich habe niemanden, der mich dort zum Teich bringt. Und das heißt, er erlebt das, was ja viele Kranke auch erleben, dass zu der Krankheit ganz schnell Einsamkeit kommt. Vielleicht geht es Ihnen, vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht bist du Teil einer großen Familie, hast viele Follower. Die Jungen wissen, was das heißt. Viele Kommilitonen, Kameraden, Kollegen, Bekannte. Aber im Innersten, tief innern, bist du einsam, leer, ratlos. Und vielleicht würdest du zu Jesus auch genau das sagen, Herr, ich habe keinen Menschen. Dann sieh auf den Heiland Jesus. Jesus stellt seine Du-Sucht unserer Ich-Sucht entgegen, unserer Ellenbogengesellschaft. Jesus hat Du-Sucht. Er sucht dich. Er sieht dich. Er sieht dich wie damals diesen Kranken am Teich Bethesda. Und wenn alle anderen blind sind, wenn alle anderen übersehen, Jesus sieht dich. Gerade der unten ist, der keine Hoffnung hat, für den gilt, Jesus sieht dich. Du bist für ihn unglaublich wichtig. Ganz wichtig. Der Mann am Teich, er wurde erstens von Jesus gefunden. Zweitens, er wurde geheilt. Jesus sieht ihn nicht nur an, sondern er fragt ihn, willst du gesund werden? Und das klingt jetzt ein bisschen seltsam, denn das liegt doch wohl auf der Hand. Willst du gesund werden? Aber diese Frage ist nicht zu trennen von dem, der die Frage stellt. Denn eigentlich heißt diese Frage so viel wie, willst du durch mich gesund werden? Erwartest du von mir etwas? Von wem erwarten wir etwas? Auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Setzen wir unsere Hoffnung auf die nächste Beförderung? Auf das größer werdende Vermögen? Auf den Fachmann, auf den Spezialisten, auf den Wunderheiler? Auf wen oder was vertrauen wir? Auf Jesus, den Heiland, den Erlöser? Dieser Mensch am Teich, er hat zunächst keine Ahnung, wer mit ihm redet, aber er will gesund werden. Und er hofft sicherlich zunächst mal insgeheim, dass dieser Jesus ihm jetzt hilft, in diesen Teich da hineinzukommen. Und dann sagt Jesus etwas ganz Unerwartetes, er sagt jetzt einfach, steh auf. Der Mann hätte denken können, was soll dieser Quatsch? Steh auf. 38 Jahre lahm, aufstehen. Machst du Witze? Treibst du Spaß mit mir? Aber irgendwie, auch wenn der Mann noch nicht genau wusste, wer Jesus ist, er hat wohl gemerkt, an dem, wie Jesus ihm begegnet, wie Jesus redet, er hat gemerkt, dass das ist was Besonderes und dass die Worte, die dieser Jesus spricht, etwas anderes sind wie menschliche Worte. Und dann probiert er es aus. Er vertraut den Worten von Jesus und es heißt, und sogleich wurde der Mann gesund und er nahm sein Bett und er ging hin. Steh auf. Das kommt ganz oft im Neuen Testament, den Evangelien. Steh auf aus den Worten von Jesus. Steh auf. Das heißt, tu jetzt das, was ich dir sage. Vertraue mir. Sei gehorsam meinem Wort. Mach, was ich dich anheiße. Verlass die Matratze deiner Hoffnungslosigkeit, deiner Resignation. Fang ein neues Leben mit mir jetzt an. einen neuen Schlag, ein neues Kapitel in deinem Leben auf. Mit mir, folge mir nach. Dann wirst du Wunder erleben. Es mag sein, dass Jesus unseren Wunsch nach sofortiger Gesundheit und Besserung nicht so erfüllt wie damals am Teich Bethesda. Aber was Jesus nicht zulässt, ist, dass wir in Hoffnungslosigkeit versinken. Er hilft, er tröstet, er richtet auf, er schenkt neue Hoffnung. Und das ist das, was ich auch immer wieder mal erlebe, wenn ich gerufen werde ins Johanneshaus oder in die Klinik. Da liegen oft Menschen im Sterben, in unterschiedlichem Alter. Und viele haben Angst, sind unsicher. Manch einen quält auch noch eine Schuld. Da läuft dann die eine oder andere hässliche Szene nochmal wie ein Film vor dem inneren Auge ab. Und da können sich Abgründe auftun. Und wie groß ist die Hoffnungslosigkeit, wenn ein Mensch Jesus nicht kennt? Jesus allein kann uns davor bewahren, vor dieser Hoffnungslosigkeit. Und deswegen habe ich auch schon so manchen Kranken und Sterbenden erlebt, wie er sich festgehalten hat an einem Wort Gottes, an einem Psalm. Der Herr ist mein Hirte, auch im Tal, im finsteren Tal. Und wie jemand sich daran festgeklammert hat an Jesus, seinem guten Hirten. Und gewusst hat, auch wenn es jetzt hier zu Ende geht, ich habe eine gute Zukunft vor mir. Und dann ist die Freude größer als die Angst. Und die Sehnsucht wird geweckt zu der himmlischen Heimat. Und liebe Gemeinde, auch uns kann Jesus helfen, und zwar nicht erst dann, wenn es an Sterben geht. Dem einen hilft er vielleicht auch, seine Krankheit zu tragen, ohne mit Gott zu hadern. Denn es ist klar, Krankheit, schwierige Situationen im Leben können immer zwei Dinge bewirken. Schwere Dinge im Erleben können entweder Gott ganz nahe bringen oder von Gott ganz weit wegbringen. Und es ist eine Gnade, wenn uns die Dinge nicht von Gott wegbringen, sondern näher hinbringen. Und dazu hilft uns Jesus, dass wir nicht resignieren und nicht sozusagen Gott das Ade geben. Er lenkt den Blick weg, auch auf die kleinen Zeichen der Güte Gottes. Und vor allem, er richtet den Blick auf die Hoffnung, auf die Zukunft, die alle Gotteskinder vor sich haben. Und deswegen hat er bereits uns vor der schlimmsten Hoffnungslosigkeit befreit, nämlich als Jesus am Kreuz gestorben ist und als er an Ostern auferstanden ist. Und deswegen bewahrt er uns vor einem Absturz am Ende in ein ungewisses schwarzes Loch. Er hat die Tür geöffnet an Karfreitag und Ostern, die Tür in den Himmel. Und durch den Glauben dürfen wir bereits dieses Geschenk annehmen und dürfen wissen, ja, wir haben diese Zukunft vor uns. Gefunden, geheilt, drittens gerettet. Das Interessante ist, dass nach dieser Heilung Jesus diesen Mann noch nicht aus der Behandlung entlässt. Jesus sagt, dass die beiden sich noch einmal im Tempel treffen. Und Jesus hat gewusst, dieser Mann, der weiß noch nicht alles, was er eigentlich jetzt wissen muss. Der hat noch nicht erkannt, dass er nicht nur irgendein Heiler ist, sondern dass er der Retter, der Heiland ist, der Erlöser. Im umfassenden Sinne. Und dass er ihn nicht nur von seiner Krankheit heilt, sondern auch von seinen Sünden befreit. Und dann sagt er zu diesem Mann, und jetzt sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Ärgeres widerfährt. Sündige nicht mehr. Das heißt, ich habe dir nicht nur Gesundheit gegeben, sondern ein neues Leben. Du hast wieder eine Beziehung zu deinem Vater im Himmel. Die Sünde ist weg. Und jetzt guck, dass du diese Beziehung zu Gott pflegst und erhältst, dass die nicht wieder kaputt geht. Dass die erhalten wird. Und damit macht Jesus deutlich, es gibt aus der Sicht des Himmels, es gibt sozusagen von oben herab gesehen etwas Schlimmeres als eine lang andauernde Krankheit. Und jetzt muss man sich überlegen, 38 Jahre. Es kann sich niemand vorstellen, der nicht in so einer Situation vergleichbaren war. Und jetzt sagt Jesus, dieser Mann, unglaublich langes Leid, sagt er, es gibt noch etwas Schlimmeres und das soll dir ja nicht widerfahren. Was ist das Schlimmere? Das Schlimmere ist, ewig getrennt sein von Gott. Matthäus Evangelium Kapitel 13, da sagt Jesus, wenn man das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die Unrecht tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Die Gerechten aber werden leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Und Jesus macht das deutlich. Jesus macht deutlich, auch wenn ein Mensch noch so vor Gesundheit trotzt, wir haben alle zusammen einen Vitamin B-Mangel. Vitamin B-Beziehung, Beziehung zu Gott. Beziehung zu Gott ist in die Brüche gegangen. Die Kommunikation ist abgebrochen, das Vertrauensverhältnis gestört, von Gott getrennt, das ist ja die Bedeutung von Sünde. Und durch den Glauben an Jesus wird diese Beziehung wiederhergestellt zu Gott. Und da, wo diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, wo Sünde vergeben wird, und ein Mensch kommt wieder in die heilvolle Beziehung zum Vater im Himmel, das ist der größte Gewinn, der durch nichts in dieser Welt aufzuwiegen ist. Da spricht die Bibel von Heilwerden, gesund werden, gerettet werden. Aber wo diese Beziehung dauerhaft abgebrochen ist, wo diese Beziehung verweigert wird, da spricht die Bibel von unvorstellbarem Schaden. Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, der die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an der Seele nimmt? Was hilft es dem Menschen, wenn er 80, 90, 100 Jahre alt wird, vielleicht in bester Gesundheit und am Ende stürzt er ohne Gott ins Verderben? Und deswegen sagt er, sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Und das heißt, begib dich nicht wieder in die Knechtschaft der Sünde. Du gehörst jetzt zu mir, zu Gott, zur Familie Gottes. Du bist ein Kind in der göttlichen Familie. Nun wissen wir aber alle aus eigener Erfahrung, dass wir, solange wir hier in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt leben, dass wir zu kämpfen haben, auch als Christen zu kämpfen haben, mit alten Gewohnheiten, mit Schwächen, mit Anfälligkeiten. Der alte Mensch, wie es so schön heißt, der sündige Mensch, der begehrt immer wieder auf gegen den Neuen. Und deswegen hat Martin Luther diese Herausforderung in seinem Katechismus so beschrieben. Er hat gesagt, der alte Mensch, der alte Adam in uns, muss durch tägliche Reue und Buße ersäuft werden und sterben mit all den Sünden und bösen Lüsten. Und täglich muss wieder herauskommen der neue Mensch in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt, wenn wir die Vergebung unserer Schuld von Jesus angenommen haben, dann sind wir Kinder Gottes. Und da bleiben wir auch Kinder Gottes. Und dann sind wir seine geliebten Kinder Gottes, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir schuldig werden. Aber dann dürfen wir, wie das der Martin Luther sagt, jeden Tag neu um Vergebung bitten und den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, sozusagen, dass sich unser Leben bessert und verändert. Das ist das dritte, gerettet. Und schließlich viertens, gesandt. Der geheilte Mann, der kann gar nicht anders, als von Jesus zu erzählen, was er erlebt hat. Und es ist doch interessant, dass dieser Mensch, von dem es vorher heißt, er war einsam, er hatte niemand, plötzlich läuft er überall herum und ist nicht mehr stumm und nicht mehr einsam. Und es wird einmal erzählt, da spricht er mit den Juden, dann ist er wieder im Tempel und spricht mit Jesus und dann bekennt er öffentlich vor der ganzen Mannschaft, es war Jesus, der mich geheilt hat. Ist aber auch interessant. Der Mann geht jetzt nicht sofort nach Hause, um eine neue Existenz zu gründen. Der sagt jetzt auch nicht, ha Leute, ich bin noch mal dem Tod von der Schippe gesprungen, sondern er geht zuerst in den Tempel. In das Gotteshaus. Und er dankt Gott. Und er gibt Gott die Ehre. Überlegen wir mal, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet? Und wie haben wir darauf reagiert? Wo sind wir hingegangen? Was haben wir gesagt? Wem haben wir gedankt? Wem haben wir es weitererzählt? Liebe Gemeinde, der Heiland Jesus, er hat einzelne Menschen, es waren ja immer Einzelne, aber er hat einzelne Menschen geheilt, körperlich, seelisch. Aber er hat allen Menschen das umfassende Heil angeboten. Und darum gilt es, diese Nachricht immer wieder weiterzugeben. Dass Gott uns Menschen eine heilvolle, eine heilbringende und heilmachende Beziehung anbietet. Gott ist bereit, auch von Neuem in Beziehung zu uns zu treten. Und seit der Heiland Jesus in diese Welt gekommen ist, gibt es Hoffnung für alle. Auch für die, die sagen, ich habe niemand. Und alle, die sich nach dieser heilvollen Beziehung sehnen, die sagen Amen.